Moin und willkommen zu Bordstein Schnack, der Podcast des Bully Teams hier aus Hamburg. Mein Name ist Patrick und mir sitzt jetzt gerade ein junger Mann gegenüber. Wir sprechen heute ein wenig über die Hooligan-Szene im Fußball und über einen arbeitsbedingten Schicksalsschlag. Doch zuerst einmal schön, dass du hier bist.
Willkommen. Ich weiß nicht, wo wir am besten anfangen können. Ich glaube, ein ganz guter Startpunkt ist dein Kontaktpunkt zur Bulli-Suppenküche. Kannst du das so ein bisschen zeitlich einordnen?
Also mein erster Kontakt war im Januar diesen Jahres.
Und wie bist du darauf aufmerksam geworden?
Durch einen Kollegen von mir.
Okay. Und da hast du, nehme ich jetzt mal an, Julia zuerst kennengelernt?
Ja.
Und ja, magst du mal so ein bisschen das Kennenlernen beschreiben?
Also das war auf dem Donnerstagabends, also während der Ausgabe, da ich da vorher gerade aus dem Gefängnis wieder rausgekommen bin und gar nicht mehr wusste, wo ich überhaupt noch hin soll.
Magst du mal so ein bisschen von so einem Punkt erzählen, wie das da hingekommen ist, dass du vom Gefängnis gelandet bist?
Das erste Mal bin ich im Gefängnis gelandet 2005. 2,5 Jahre.
Wie alt warst du da, wenn ich fragen darf?
Da war ich 18. Ja, mit 18 für 2,5 Jahre.
Darf ich dich fragen, was passiert ist?
Durch die Ultraszene.
Also Ultraszene im Fußball?
Fußballmäßig, ja. Und da bin ich reingerutscht durch meinen Papa. Mein Papa war ein Ultra vom HSV und ich eben Ultra St. Pauli.
Das beißt sich natürlich so ein bisschen, muss man sagen, konkurrierende Stadtvereine.
Ja.
Bist du in Hamburg geboren und aufgewachsen bis zu diesem Zeitpunkt?
Nein, ich bin nach Hamburg gekommen letztes Jahr, im November, bin ich erst in Hamburg reingekommen. Und vorher war ich immer nur bei den Spielen hier in Hamburg.
Okay. Was ist so prekär an der Situation gewesen?
Meistens nach den Spielen haben wir uns dann mit mehreren Leuten dann versammelt und dann auf die gegnerischen Fans drauf.
Gezielt?
Meistens war das schon gezielt, weil wir uns vor dem Spiel schon die ganzen anderen schon ausgeguckt hatten, welche wir jetzt nach dem Spiel dann angreifen wollen.
Okay, ich nehme an, Alkohol spielt auch eine große Rolle in dem Bereich.
Genau.
Und was genau ist denn passiert?
Den einen Tag, da wusste ich nicht, dass ich schon Haftbefehl draußen habe. Bin dann mit zu einem Spiel hingefahren gegen Düsseldorf. Das Spiel war auch in Düsseldorf. Da habe ich dann einem Fan das Nasenbein gebrochen. Und zum Schluss hat sich rausgestellt, dass der Fan selber ein Polizist gewesen ist.
Das heißt, du wurdest auch noch vor Ort dann in dem Moment verhaftet?
Genau. Die haben mich vor Ort, haben die mich gleich abgeführt.
Und daraufhin die 2,5 Jahre dann?
Genau.
Und wie war diese Zeit für dich in diesen 2,5 Jahren?
Die Zeit, die war gar nicht gut. Weil ich bin auf einem Trakt bin ich draufgekommen. Da waren nur Fußballfans und ich war eben der einzigste St. Pauli-Fan. Sonst nur HSV-Fans, Werder-Fans, dann ein paar Düsseldorfer.
Da gibt's natürlich dann wahrscheinlich auch so Gruppenbildung, ne?
Ja.
Würdest du sagen, du hast da mit jungen Jahren schon eine sehr harte Zeit auch mitbekommen? Die 2,5 Jahre, hast du da was für mitgenommen oder irgendwo gesagt, okay, das möchte ich nicht nochmal oder irgendwie. Ich kann mir vorstellen, dass Gefängnis 2,5 Jahre für einen 18-Jährigen nicht unbedingt förderlich ist, um eine Resozialisierung in die Gesellschaft voranzutreiben.
Genau. Mit 21 bin ich wieder rausgekommen und dann ging das gleich wieder los mit den Ultras.
Direkt wieder in die Szene rein. Hast du dir in diesen 2,5 Jahren irgendwie gesagt, möchte ich nicht wieder rein oder ist es irgendwie, oder ist es, also konntest du das gar nicht verhindern, da wieder reinzurutschen oder wie kam das?
bei denen ist das Problem, da kommst du schwer raus. Da kannst du so leicht, kannst du bei denen gar nicht austreten.
Okay, das hört sich schon sehr, ein Stück weit sehr sektenartig an.
Ja.
So würdest du es auch beschreiben?
Genau.
Was wäre denn passiert, wenn du mit aller Macht versucht hättest, oder vielleicht hast du es ja auch, wenn jemand raus möchte oder versucht rauszukommen?
Wenn man versucht da rauszukommen und die anderen das mitkriegen, dann kriegst du von den anderen eben Schläge. Du wirst von dem bedroht und.
Ist dir das passiert?
Ja, oft genug.
Weil du offen auch gesagt hast, dass du nicht mehr Teil sein möchtest.
Ja.
Und man muss ja ganz klar auch irgendwo die Fanbase an sich differenzieren. Vereine wie der, gerade wie auch der St. Pauli, sich für Sozialprojekte einsetzt, ganz klar gegen rechts stellt. Ich finde es schade, dass Vereine da auch irgendwo dann zwangsläufig natürlich mit in Verbindung gebracht wird.
Ja.
Es gibt ja unterschiedliche Fans einfach, das ist nun mal so.
Mhm.
Magst du da uns einmal einen Einblick geben?
Also es gibt, bei den Fußballfans gibt es drei Kategorien. Kategorie A sind die ganz normalen Fans, die Familienväter, die zu den Spielen hingehen und sich einfach nur die Spiele angucken wollen. Kategorie B sind dann die, die sich für die Spiele noch interessieren, aber auch schon anfangen, Randale zu machen. Und Kategorie C, das sind dann die, die zu den Spielen hingehen, sich gar nicht dafür interessieren, sondern nur noch für die Randale. Und Kategorie C sind dann meistens solche aus dem rechten Block, die wirklich schon stark rechtsradikal sind.
Ich glaube, das muss man ganz klar auch nochmal erwähnen, dass nicht jeder Fan gleich Fan ist. Und
genau.
Dass da ganz klar der Sport ins Hintertreffen rückt. Und
ja.
Es geht nicht mehr um den Sportfußball an sich,
sondern
nur noch so um dieses Gewaltpotenzial.
Genau.
Würdest du sagen, das wird noch teilweise unterschätzt, oder?
Es wird unterschätzt. Es wird stark unterschätzt. Selbst von der Polizei, weil bei manchen Spielen habe ich das selber mitgekriegt, dass eindeutig zu wenig Polizeipräsenz ist im Stadion selber, weil die ja meistens gar keine Leute mehr für haben.
Okay, das heißt, man weiß genau, dass dieses Konfliktpotenzial vorhanden ist, aber eigentlich ressourcentechnisch kann die Polizei das gar nicht so wirklich bewältigen oder präventiv da ein.
Genau. Und schon eh bei den Hochrisikospielen.
Was bedeutet das?
Das ist zum Beispiel gegen den HSV.
Also St. Pauli gegen HSV.
Oder St. Pauli gegen Hansa Rostock. Das ist dann ein Hochrisiko.
Hochrisiko, weil die
Fans... Weil die Fans verfeindet sind, die Vereine, und bei den Spielen kommt das eigentlich immer zu Auseinandersetzungen. Und ich finde selber, da bei solchen Spielen sollte die Polizei mehr durchgreifen.
Um erst solche Situationen auch zu verhindern.
Genau.
Was würdest du einem jungen 16-, 17-, 18-Jährigen, der jetzt vor dir steht und vielleicht auch diese Spiele besuchen würde, was würdest du dem raten?
Also ich würde selber sagen, zu den Risikospielen gar nicht erst hingehen. Dass die lieber zu anderen Spielen hingehen sollten, aber sich bei den Risikospielen einfach fernhalten sollten.
Nach diesen 2,5 Jahren, wie ging es da für dich weiter?
Also nach den 2,5 Jahren bin ich eigentlich sofort wieder in die Szene mit rein. Spricht... Ich habe immer mehr Scheiße gebaut.
Was ist dann passiert?
Also ich habe selber jahrelang als Schausteller mitgearbeitet auf den Märkten.
Bist dann auch mitgefahren, immer mitgezogen?
Ja. Ich bin jahrelang quer durch Deutschland mitgefahren, habe meinen eigenen Wohnwagen gehabt, bis zu dem Zeitpunkt, wo sie mich dann mal wieder festgenommen hatten, wegen Erschleichen von Leistung.
Das bedeutet?
Wegen der Deutschen Bahn, Schwarzfahren. Da habe ich dann 2 Monate gesessen und habe auch im Knast, im Gefängnis mein Geld dann noch verdient, weil ich da arbeiten musste.
Was hast du gemacht?
Da habe ich für Rossmann Biotüten gefaltet. Und in den 2 Monaten habe ich knapp 300 Euro verdient, innerhalb von 2 Monaten.
Das ist nicht viel.
Tja, weil eben die Inhaftierten, die kriegen nur pro Stunde 1,10 Euro an Lohn. Was aber nicht sofort ausgezahlt wird, sondern erst, wenn du dann wirklich wieder freigelassen wirst. Dann wird das der größte Teil ausgezahlt. Du kannst aber vorher schon immer was auszahlen lassen, wenn du irgendwie einkaufen musst oder so.
Würdest du sagen, dass du grundsätzlich dankbar um diese Arbeit warst?
So gesagt, ja, weil ansonsten hätte ich gar nichts gehabt. Und als Raucher ist das schwer, dann gar nichts zu haben. Kein Einkauf, kein gar nichts. Noch nicht mal Tabak hast du dann. Weil es gibt, wenn du in Haft kommst, ein Paket Sozialtabak. Sozialtabak ist, dass der Tabak dann vom Staat bezahlt wird. Ansonsten kriegst du da gar nichts mehr. Eine Packung Tabak, da kommt man dann keine 2 Monate mit hin.
Wann war das?
Das war 2014.
Konntest du danach wieder in dein vorheriges Arbeitsleben zurück, also Schausteller?
Ich habe es versucht, da wieder reinzukommen. Ich habe es auch geschafft, da mein alter Arbeitgeber mich sofort wieder mit eingeplant hat, bis 2016. Und da hatte ich dann auf einmal einen schweren Unfall gehabt. Auf der Arbeit.
Auf der Arbeit.
Da habe ich einen tonnenschweren Stahlträger auf die rechte Schulter drauf gekriegt. Und da war das dann für mich finito.
Danach warst du, konntest du nicht mehr arbeiten.
Genau.
Das war 2016.
Genau.
Was hast du dann gemacht?
Da habe ich dann erstmal 6 Monate im Krankenhaus gelegen. Obwohl ich eigentlich noch Glück hatte, dass nichts gebrochen war. Aber eben auf Reha. Und danach bin ich dann wieder zu meinen Eltern dann wieder hin. Weil vorher habe ich nie alleine gelebt. Bis 2019. Und dann ist auf einmal ein schwerer Unfall gewesen. Schwerer Verkehrsunfall. Wo dann meine Eltern auch ums Leben gekommen sind. Und da bin ich dann immer mehr in die Szene reingerutscht, weil die Szene war wie eine Familie. Bis ich hier in Hamburg gelandet bin, im November 2021. Und seitdem lebe ich eigentlich wieder auf der Straße. Ich habe vorher in Dortmund schon auf der Straße gelebt, nach dem Tod von meinen Eltern, weil der Vermieter mich sofort rausgeschmissen hat. Und jetzt geht das eigentlich immer weiter bergauf. Wohnungssuche, wo Julia mir auch bei hilft.
Hier in Hamburg?
Ja, ich will hier in Hamburg bleiben.
Was würdest du sagen, ist schwierig, wenn man auf der Straße gewohnt hat oder gelebt hat?
Genau. Es ist einfach schwer, dann wieder eine vernünftige Wohnung zu finden.
Was würdest du sagen, ist dabei das Wichtigste?
Dass die Vermieter meistens, wenn sie mitkriegen, dass du obdachlos bist oder obdachlos warst, einfach sagen, nö, wollen wir nicht.
Was würdest du dir da wünschen?
Dass die einfach selbst den Obdachlosen mehr Chancen geben. Weil selbst wenn du jetzt vom Jobcenter Geld kriegst und die auch die Wohnung bezahlen würden, sagen die Vermieter, nein, ist nicht. weil du dann eben keinen festen Wohnsitz vorlegen kannst.
Das heißt, so diese erste Hürde oder Barriere ist schon so enorm hoch,
genau,
da überhaupt was zu bekommen.
Ja.
Wie lang war dieser Zeitraum, dass du auf der Straße warst?
Ja, knappe 3 Jahre.
Gibt es was du da gelernt hast in der Zeit?
Man muss sich einfach durchkämpfen auf der Straße, weil viele, die gucken einfach auf einen herab oder gucken einen gar nicht, noch nicht mal mehr an. Selbst wenn du auf der Straße lebst und gepflegt bist, du wirst nicht angeguckt von den Leuten.
Also die Wahrnehmung ist gar nicht da.
Genau. Und da würde ich mir wünschen, dass das auch mal wieder mehr wird, dass man selber mit den Obdachlosen mal mehr ins Gespräch kommt.
Würdest du sagen, es gibt noch viele Ängste oder warum die Menschen, die an einem vorbeigehen, kein Interesse haben?
Weil die meisten denken, wenn man auf der Straße lebt, ist man entweder drogenabhängig oder Alkoholiker. Ich muss sagen, ich habe selber bis Mai diesen Jahres viel Alkohol konsumiert, bis ich 14 Tage im Krankenhaus gewesen bin, einen Entzug gemacht habe. Und seitdem bin ich immer noch trocken. Und ich habe auch gar keinen Verlangen mehr nach Alkohol, weil der Alkohol mir viel kaputt gemacht hat. Und ich habe meistens auch nur so viel getrunken, um Sachen einfach zu vergessen. Wie jetzt mit den Ultras oder mit dem Tod von meinen Eltern, was ich einfach verdrängen wollte.
Du bist über die Bullisuppenküche im Bettpark Altona untergekommen?
Ja.
Seit wann wohnst du da jetzt?
Seit Januar.
Und das ist ein Angebot der Bullisuppenküche, Menschen ein Obdach zu geben?
Genau.
Und auch temporär zu unterstützen, auch wieder den Weg irgendwo von der Straße zurück in ein Leben mit Obdach zu ermöglichen?
Ja.
Gefällt es dir da? Ist es da? Fühlst du dich da wohl? Ist es wie ist
es,
das?
Es gefällt mir.
Du hast da deinen eigenen Bereich, richtig?
Ja.
Quasi wie eine kleine Wohnung.
Genau.
Ja.
Also das mit dem Bettpark ist auch keine Dauerlösung. Man sollte trotzdem immer weiter mal im Internet und so gucken wegen Wohnungsangeboten, da es einfach keine Dauerlösung da ist.
Was würdest du dir für die kommende Zeit wünschen?
Dass ich das endlich schaffe, eine eigene Wohnung zu finden, damit ich mein Leben wieder komplett neu aufbauen kann, um von der Straße endlich komplett wegzukommen.
Hast du berufliche Wünsche oder Träume?
Ich fange jetzt am 12. August fange ich eine Umschulung an als Landschaftsgärtner, Gartenlandschaftsbau. Besser gesagt, das ist für mich keine Umschulung, sondern eine Erstausbildung, weil ich mich in dem Bereich eigentlich viel interessiere.
Ah, ist eine schöne Perspektive.
Genau.
Hast du irgendwas, was dir auf dem Herzen brennt? Irgendwas, was du loswerden möchtest oder was du vielleicht auch im Zusammenhang mit jungen Menschen nochmal irgendwie auf den Weg bringen möchtest oder generell vielleicht auch aus der Zeit auf der Straße irgendwie nochmal einen Punkt, wo du sagst, das müsste eigentlich mal jeder wissen.
Also an die Jüngeren einfach nur, die sollten sich von einem schwarzen Block fernhalten, weil bei jedem Verein gibt es einen schwarzen Block. Und das sind meistens daneben die Rechtsradikalen. Und die auch dem Verein somit dann auch immer schaden. Und am besten nicht so abstürzen, dass man irgendwann auf der Straße landet. Und das ist eigentlich, was ich selber noch weitergeben kann und auch weitergeben möchte.
Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei dir bedanken für deine Offenheit, für deine Zeit.
Bitte, bitte.
Und ich wünsche dir alles, alles Gute für die weitere Zukunft.